Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Videoserie über fortgeschrittenes PowerShell-Scripting. Nachdem ich Ihnen im ersten Video eine kleine Einführung in die Theorie hinter PowerShells Modulen und erweiterten Funktionen gegeben habe, wollen wir heute das erworbene Wissen praktisch umsetzen. In diesem Rahmen werden wir in diesem und dem nächsten Video gemeinsam ein PowerShell-Modul anfertigen, welches zwei erweiterte Funktionen implementieren und exportieren soll. Selbstverständlich zeige ich Ihnen dabei auch, wie man ein Modulmanifest anfertigt und das selbstgeschriebene Modul nach der Fertigstellung benutzen kann. Im Konkreten wird es sich hierbei um ein kleines Modul handeln, mit welchem man Prozessinformationen auslesen und Prozesse manipulieren kann. Als Beispielfunktionalitäten werden wir zum einen eine erweiterte Funktion implementieren, welche die aktuell geladenen Module bzw. DLLs eines bestimmten Prozesses auflistet. Zum anderen entwerfen wir eine erweiterte Funktion, welche alle Prozesse im System, die keine Rückmeldung mehr geben, also sich quasi aufgehangen haben, beenden wird. Als Code-Editor benutze ich privat und deshalb auch in dieser Videoserie Visual Studio Code. Selbstverständlich können Sie aber auch die eingebaute PowerShell ISE oder jeden anderen beliebigen Editor Ihrer Wahl benutzen. Im Falle von Visual Studio Code installiere ich zunächst die PowerShell Extension, um unter anderem die Codevervollständigung für die PowerShell Skriptsprache zu aktivieren. Nach einem Neustart von Visual Studio Code sind wir bereit und können loslegen. Legen wir also zunächst unseren Modulordner an und überlegen uns einen passenden Namen. Wie wäre es mit PowerShell Process Interface? Nachdem wir den Ordner angelegt haben, legen wir innerhalb des Ordners unsere Moduldatei an. Sie muss den gleichen Namen tragen wie der Modulordner und hat die Endung .psm1. Den Dialog bestätigen wir mit Ja. Und öffnen anschließend unser eben erstelltes Modul in unserem Code-Editor. So, machen wir uns an die Implementierung der ersten Funktion zur Auflistung der geladenen DLLs oder Module eines Prozesses. Hierbei halten wir uns bei der Namensgebung an die PowerShell-Konvention Verb-Substantiv. Eine Liste aller Verben kann man in einer PowerShell über das Commandlet getVerb erhalten. Hier sehen Sie alle von PowerShell offiziell supporteten Verben, die Sie benutzen können für Ihre Funktion. Bei uns bietet sich zum Beispiel getProcessModules an. Nehmen wir das. Selbstverständlich sind Sie nicht dazu gezwungen, ein Verb aus dieser Liste auszuwählen. Es empfiehlt sich aus Konsistenzgründen jedoch. Damit die Funktion weiß, von welchem Prozess die Module bzw. DLLs ausgelesen werden sollen, muss diese Information über einen Parameter spezifiziert werden. Wir möchten dabei dem Benutzer die Möglichkeit geben, den Prozess entweder über seine Prozess-ID oder den Prozessnamen zu spezifizieren. Nicht beides zusammen, aber es muss auf jeden Fall eines der beiden Argumente übergeben werden. Auch wollen wir gewährleisten, dass keine Prozess-ID übergeben werden soll, zu der überhaupt kein Prozess existiert. Sie merken es vielleicht schon, wir haben hier eine klare Indikation für eine erweiterte Funktion und der mit ihr verfügbaren Parametervalidierung. Beginnen wir also mit der Angabe des CommandletBinding-Attributes, um die erweiterte Funktion als solche zu deklarieren. Innerhalb des darauffolgenden Parameterblocks kommt nun das Parameterattribut zum Einsatz. Mit dessen Hilfe können wir unsere eben festgelegten Kriterien umsetzen. Kümmern wir uns zuerst um die Deklaration unserer Parameter. Zum einen soll es ein numerischer Parameter für die Prozess-ID sein. Nennen wir ihn Process-ID. Da es sich bei dem zweiten um den Prozessnamen handelt, wird dieser ein String-Parameter sein. Geben wir ihm den Namen Process-Name. Um nun zu gewährleisten, dass keine Prozess-ID angegeben werden kann, zu der kein Prozess existiert, nutzen wir PowerShells Validate-Attribute. Von diesen gibt es viele verschiedene und für nahezu jedes Validierungsszenario kann ein passendes gefunden werden. Mit Validate Length zum Beispiel kann die Länge eines eingegebenen Textes überprüft werden. Validate Set hingegen überprüft, ob die Eingabe identisch mit der eines oder mehrerer gültiger vorgegebener Eingaben ist. Am interessantesten, wenngleich auch hier nicht aufgeführt, ist wohl Validate Script, welches einen boolschen Ausdruck evaluieren kann und in welchen sogar Commandlets eingebaut werden können. Genau diesen werden wir nun zur Validierung unserer Prozess-ID unter Zuhilfenahme des GetProcess-Commandlets benutzen. Schauen wir uns einmal an, wie sich GetProcess verhält. Bei Eingabe ohne Parameter liefert GetProcess eine Liste aller im System aktuell laufenden Prozesse zurück. Wir sehen hier zum Beispiel den Prozess Notepad. Bei Eingabe einer gültigen Prozess-ID als Parameter liefert das Commandlet ein Objekt zurück, welches den Prozess mit der angegebenen PID repräsentiert. Speichern wir dieses Objekt nun einmal in der Variable p ab. Wie Sie sehen können, befindet sich nun ein Prozessobjekt darin, welches den Notepad-Prozess repräsentiert. Vergleichen wir es mit Null, evaluiert der Ausdruck natürlich zu False, da ja ein gültiges Objekt mit einem existierenden Prozess enthalten ist. Geben wir nun eine ungültige PID an und vergleichen erneut mit Null. Abgesehen von der Fehlermeldung liefert der Ausdruck dieses Mal True zurück. Mit diesem Wissen und der Hilfe des Validate-Script-Attributes können wir unser Vorhaben nun also wie folgt umsetzen. Wir fügen dem Parameter, den wir validieren möchten, das Validate-Script-Attribut hinzu. Da es sich bei dem Inhalt um ausführbaren Code handelt, muss er von geschweiften Klammern umschlossen werden. Wir schreiben $null minus not equals, Klammer auf, Klammer zu, get process minus PID, Dollar unterstrich 2 nach null. So, sehen wir uns nochmal an, was wir hier genau gemacht haben. Zuallererst, bei Dollar unterstrich handelt es sich generell um das aktuell verarbeitete Element. Den meisten von Ihnen wird das aus den For-Each-Schleifen bekannt sein. Im Falle von Validate Script enthält es die Eingabe des Benutzers, die er für den entsprechenden Parameter getätigt hat. In unserem Falle also die potenzielle Prozess-ID. Diese Eingabe leiten wir nun praktisch einfach an das GetProcess-Commandlet weiter und überlassen diesem die Aufgabe, für die angegebene Prozess-ID den entsprechenden Prozess zu finden. Schlägt dies fehl, liefert uns das Commandlet Null zurück, nebst einer Fehlermeldung, die wir mit dem hinteren Teil des Ausdrucks einfach ignorieren und nicht anzeigen möchten. In diesem Fall evaluiert der Ausdruck also zu null not equals null, also false, und damit hat der eingegebene Parameter die Prüfung nicht bestanden. Falls eine gültige Prozess-ID eingegeben wurde, liefert uns das Commandlet ein Objekt mit dem entsprechenden Prozess zurück und der Ausdruck evaluiert zu true, der eingegebene Parameter hat die Prüfung überstanden. Damit wäre die Parametervalidierung des Prozess-ID-Parameters erledigt, in einer einzigen, kurzen, kompakten Zeile. Keine lästigen EFAP-Fragen, die den eigentlichen Quellcode aufblähen. Einfach, kurz und elegant. Schauen wir uns nun das Parameterattribut genauer an. Innerhalb der Klammern können viele verschiedene Konfigurationen getroffen werden. Um umzusetzen, dass unser Parameter nicht optional, sondern notwendig ist, schreiben wir mandatory gleich true. Gibt man mandatory nicht an, ist es standardmäßig auf false gesetzt und der Parameter ist somit optional. Wir kommen später noch einmal an diese Stelle zurück. Konfigurieren wir zuerst unseren zweiten Parameter. Was wir hier möchten, ist, dass ebenfalls validiert werden kann, dass ein gültiger Prozessname, also der eines laufenden Prozesses, angegeben wird. Glücklicherweise verfügt das Commandlet getProcess ebenfalls über die Möglichkeit, den Prozess über den Namen zu spezifizieren und verhält sich dabei genauso wie bei Angabe der Prozess-ID. Wir können also einfach die Validierungsroutine unseres ersten Parameters kopieren und ein wenig anpassen. Aus PID machen wir einfach Name. Und schon hätten wir auch die Validierung dieses Parameters erledigt. Man bräuchte es in diesem Falle zwar nicht explizit, aber um einfach weitere Beispiele aufzuführen und zu zeigen, dass man die Validierungsattribute auch kombinieren kann, füge ich nur noch das validateNotNullOrEmpty-Attribut hinzu. Damit können Sie sicherstellen, dass die Eingabe des Benutzers nicht null oder etwa ein leerer String ist. Auch hier dürfen wir den Parameter nicht optional belassen, soll der Benutzer doch auch in der Lage sein, unsere Funktion nur über diesen Parameter zu bedienen. Vielleicht sehen Sie das Problem hierbei schon. Wir haben nun zwei nicht optionale Parameter und so wie es aktuell dasteht, müssten nun beide gezwungenermaßen angegeben werden. Das ist nicht das Verhalten, das wir herbeiführen möchten. Wie setzen wir also dieses Entweder-Oder um? Nun, auch dafür existiert eine elegante Lösung. Die Antwort sind Parametersets. Kurz zusammengefasst können über Parametersets mehrere Parameter gruppiert werden. Dabei kann es mehrere Parametersets geben, zur Laufzeit jedoch immer nur eines benutzt werden. PowerShell erkennt dabei automatisch anhand der Parameter, welches Set angewendet werden soll. Da PowerShell dies anhand des des Parameter zugrunde liegenden Types macht, müssen Mehrdeutigkeiten vermieden werden. Da unsere Parameter verschiedene Typen haben, Integer und String, müssen wir uns darüber keine Sorgen machen und können einfach beide Parameter verschiedenen Sets zuweisen, um unser gewünschtes Verhalten umzusetzen. Dies können wir wieder innerhalb des Parameterattributes tun, indem wir dem Keyword ParameterSetName die gewünschten ParameterSetNamen zuweisen. Benutzen wir zum Beispiel für unseren Parameter den ParameterSetName byPID und für den zweiten byName. Hat man übrigens weitere Parameter, die man keinem Set explizit zugewiesen hat, so stehen diese innerhalb jedes Sets zur Verfügung. Was wir zusätzlich implementieren können, ist, dass der Benutzer die Möglichkeit hat, die Eingabe eines Parameters direkt zu tätigen, ohne dabei konkret zu spezifizieren, ob es sich nun um den Prozessnamen handelt, den er da gerade eingibt, oder die Prozess-ID. Dieses Verhalten kann umgesetzt werden, indem man den Parametern Positionen zuweist. Das bedeutet, wir legen beispielsweise fest, dass die erste Eingabe, zu der nicht explizit ein Parametername spezifiziert wurde, als Prozess-ID interpretiert werden soll. Diese Positionen haben in jedem Parameterset ihren eigenen Gültigkeitsbereich. Wir können also in beiden Sets angeben, dass die erste Eingabe ohne explizit spezifizierten Parameternamen als Eingabe bezüglich unseres im Set benutzten Parameters interpretiert werden soll. Dazu fügen wir dem Parameterattribut das Keyword Position hinzu und geben an, die wievielte herrenlose Eingabe diesem Parameter zugeordnet werden soll. Im Falle der ersten ist das die Position 0. Was auch immer praktisch ist, sind Commandlets, bei welchen man Parameter über die Pipeline spezifizieren kann. Oder noch besser, welchen man Objekte und Resultate anderer Commandlets über die Pipeline übergeben kann und welche dann die damit verknüpften Informationen entsprechend verwerten. Wir haben vorhin gesehen, dass das getProcessCommandlet ein Prozessobjekt zurückliefert. Wäre es nicht fantastisch, könnte man unserer Funktion nicht einfach ein solches Prozessobjekt als Resultat des getProcessCommandlets über die Pipeline übergeben und unsere Funktion würde die geladenen Module bzw. DLLs des Prozesses auflisten, welcher durch das übergebene Objekt repräsentiert wird? Scheint, als würde es spätestens hier kompliziert werden, doch nichts leichter als das. Fügen wir dem Parameterattribut das Keyword ValueFromPipelineByPropertyName hinzu, untersucht PowerShell die Objekte, welche über die Pipeline übergeben wurden, nach Membern mit dem gleichen Namen wie dem des Parameters ab. Wird ein solcher gefunden, wird automatisch dessen Wert als Eingabe für den Parameter interpretiert. Jetzt sehen Sie auch, weshalb es sich lohnt, eine gewisse Konsistenz bezüglich der Namensgebungen zu wahren. Das von getProcess zurückgegebene Prozessobjekt besitzt die Member-ID und ProcessName, während wir sie ProcessID und ProcessName genannt haben. Passen wir also ProcessID an und ändern den Namen zu ID ab. Finden wir, wohl wie die Urheber des getProcessCommandlets, dass ID nun ein etwas unintuitiver Parametername ist, möchten aber die Kompatibilität zu über die Pipeline übergebenen Prozessobjekten wahren, können wir ebenfalls den PID-Alias implementieren. Dazu existiert das Alias-Attribut, über welches ein oder mehrere Aliase festgelegt werden können, welche alternativ zum Parameternamen angegeben werden können. Belassen wir es einmal dabei und widmen uns nun der Implementierung der Funktion. Dabei stellt sich zuerst die Frage, wie wir wohl am einfachsten an die geladenen Module eines Prozesses kommen. Werfen wir dazu einen Blick in das Microsoft Developer Network und schauen uns die Dokumentation der .NET Process Klasse an. Glücklicherweise finden wir unter den Eigenschaften einen Member namens Modules, welche die von uns gewünschte Liste beinhaltet. Aus dieser müssen wir dann lediglich die DLLs herausfiltern und schon sind wir fertig. Aber eines nach dem anderen. Wir benötigen zuerst ein Prozessobjekt, welches den Prozess repräsentiert, von welchem wir die Module auslesen möchten. Sie ahnen es schon, einfacher als mithilfe des getProcessCommandlet geht es nicht. Worauf wir allerdings achten müssen, ist zur Laufzeit abzufragen, mit welchem Parameterset es wir gerade zu tun haben. Dementsprechend entscheiden wir dann, ob wir getProcess den Prozessnamen oder die Prozess-ID übergeben. Welches Parameterset aktuell aktiv ist, können wir aus der ps-commandlet-Variablen auslesen, welche diese Information in der Parameterset-Eigenschaft speichert. Entspricht das aktuelle Parameterset bei PID, wurde der ID-Parameter spezifiziert. Andernfalls wurde ein Prozessname angegeben. In jedem Fall speichern wir das ergatterte Prozessobjekt in einer Variablen ab, um damit gleich einfach weiterarbeiten zu können. Wie bereits erwähnt, müssen wir dazu im ersteren Falle mit der Prozess-ID arbeiten. Im zweiteren mit dem Prozessnamen. Nun steht uns nichts mehr im Wege. Wir können jetzt einfach über den Punktoperator auf die Modules-Eigenschaft des Prozessobjektes zugreifen. Da es sich hierbei um eine Collection handelt, können wir diese einfach über die Pipeline an WhereObject übergeben und nach DLLs filtern. Anschließend möchten wir die gefundenen Modulnamen zurückgeben. Bei Fragezeichen handelt es sich übrigens einfach um einen kurzen Alias für WhereObject. ExpandProperty beschränkt die Ausgaben auf deren Inhalte. Ach, ganz nebenbei ist mir übrigens gerade aufgefallen, dass sich doch tatsächlich gleich zweimal der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Zum einen fehlt hier ein T. Und zum anderen muss das natürlich Parameter-Setname heißen. So, jetzt stimmt's. Bitte entschuldigen Sie. Gut, unsere erste Funktion ist soweit fertig und einsatzbereit und sicherlich sind Sie schon gespannt, ob auch alles so funktioniert, wie wir das geplant hatten. Probieren wir es doch einfach kurz aus. Mithilfe des Import-Module-Commandlets importieren wir unser Modul in die aktuelle PowerShell-Sitzung. Ein kurzes Get-Module, um zu sehen, ob dies erfolgreich war. Sehr gut. Das Get-Module-Commandlet listet alle aktuell importierten PowerShell-Module auf und wie Sie sehen können, ist unseres dabei und exportiert die Get-Process-Modules-Funktion. Dann wollen wir mal. Testen wir zuerst den konventionellen Weg. Super, funktioniert. Dank des Position-Keywords funktioniert der Aufruf aber auch so. Und dank unterschiedlicher Parametersets und Typen auch so. So, testen wir nun den Alias. PID. Okay, funktioniert auch. Nun zum Interessantesten, der Eingabe über die Pipeline. Dazu pipen wir das zurückgegebene Prozessobjekt aus dem getProcessCommandlet in unsere Funktion und... Klasse! Damit lässt sich unsere Funktion auch in längeren Befehlsketten mit mehreren Pipes problemlos eingliedern. Schön. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video zeigen, wie mächtig PowerShells erweiterte Funktionen sind und welche kleinen Zaubereien sie einem auf einfache Art und Weise ermöglichen. Sie konnten auch feststellen, dass es gar nicht so schwer ist, ein eigenes Modul anzufertigen. Im nächsten Video, dem dritten und letzten Teil dieser Videoserie, werden wir gemeinsam die zweite Funktion zur Beendigung nicht antwortender Prozesse implementieren. Dabei werde ich das Hauptaugenmerk darauf legen, wie Sie Common Parameters im Rahmen erweiterter Funktionen unterstützen können. Danach fertigen wir ein Modulmanifest für unser Modul an und ich zeige Ihnen die letzten Feinheiten zur Benutzung und der Installation von Modulen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.